RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. Nach seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus in Washington hat Bundeskanzler Merz ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche. Außerdem habe US-Präsident Trump seine Einladung nach Deutschland angenommen. Bei dem Treffen im Oval Office ging es auch um den Krieg in der Ukraine. Merz bezeichnete Trump dabei als Schlüsselfigur. Die Grünen haben Bundesinnenminister Dobrindt aufgefordert, keine Asylsuchenden mehr an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Zurückweisung in drei Fällen für rechtswidrig erklärt. Grünen-Fraktionschefin Hassemann warf Dobrindt vor, das Urteil zu bagatellisieren. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte, er erwarte, dass die Regierung rechtssicher handelt.
Ich erwarte, dass der Bundesinnenminister alles tut dafür, dass die irreguläre Migration begrenzt wird. Das war auch das Ziel schon der alten Bundesregierung. Dass er das aber auf einem rechtssicheren Fundament tun muss, das liegt auf der Hand.
In Brandenburg hat es in diesem Jahr schon 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März und Mai mehr als 27 Hektar Wald zerstört worden. Der Frühling 2025 sei in Brandenburg so trocken gewesen wie seit Jahrzehnten nicht, so das Ministerium weiter. Zwischen März und Mai sei nur die Hälfte der durchschnittlichen Regenmenge gefallen. Nach dem Abriss der Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide wird die gesperrte Kreuzung ab morgen schrittweise für den Verkehr wieder freigegeben. Das hat die Verkehrsverwaltung mitgeteilt. Sabine Müller, RBB 24 Landespolitik.
Ab etwa 14 Uhr am Freitag ist die Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig für Autos offen. Ab Samstagmittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Die Baustelle soll spätestens bis Ende Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, ist noch offen. Erste Pläne zur Zukunft der Kreuzung werden im Herbst erwartet.
In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin die Tabellenspitze erfolgreich zurückerobert. Sie bezwangen den VfL Gummersbach zu Hause souverän mit 45-35. Europameister Spanien hat in der Nations League das Halbfinale am Abend in Stuttgart gegen Frankreich nach einer beeindruckenden Leistung mit 5-4 gewonnen. Damit trifft Spanien am Sonntag im Endspiel in München auf Portugal und Deutschland spielt gegen Frankreich um Platz 3. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts meist trocken. Gegen morgen kann es im Westen örtlich Regen geben. Die Tiefstwerte dazu liegen bei 15 bis 12 Grad. Morgen ist es bedeckt mit leichtem Regen. Später kann es neben Schauern gelegentlich Auflockerungen geben bei maximal 21 bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
9 Meldungen haben wir für Sie. Die A1 Lübeck-Hamburg. Auf der Norderelbbrücke staut es sich aufgrund eines Schwertransports. Der Blick auf die A2 Oberhausen Richtung Dortmund. Die ist zwischen Gelsenkirchen-Buhr und Herten nach einem Unfall bis 1 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U55. Und Hannover Richtung Berlin. Im Kreuz Wolfsburg-Königslutter sind die Überleitung zur A39 Richtung Wolfsburg und Braunschweig wegen eines Schwertransportes bis ca. 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Auf die A3. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Ransbach, Baumbach und Montabaur 5 Kilometer Stau an einer Baustelle. Und nochmal A3 Passau Richtung Linz zwischen Pocking und Suben 4 Kilometer Stau. Die A8 München-Salzburg ist zwischen Rosenheim und Rohrdorf wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr früh gesperrt. Umleitung Richtung Salzburg über die U73 und in Richtung Salzburg bitte nicht dem Navi folgen. Und in Richtung München nehmen Sie bitte die U24 und die U22. A9 München Richtung Nürnberg zwischen Langenbruck und Manching 4 Kilometer Stau und in die Hauptstadt. Die A113 Neukölln-Schönefeld ist in Höhe Schönefeld-Nord nach einem Unfall in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Wo auch immer Sie unterwegs sind, gute Fahrt, fahren Sie vorsichtig.
Die ARD-Infonacht.
Guten Abend, sagt Peter Jagler aus dem NDR-Infostudio in Hamburg-Lockstedt. Heute, an dem Tag, an dem Sie ein bisschen hinter die Kulissen schauen können, der ARD-Nachrichtentag. Der ist heute auch bei uns in der ARD-Infonacht immer wieder Thema. Aber auch in dieser Stunde schauen wir zuerst auf das Thema des Tages. Der Besuch des wichtigsten deutschen Politikers beim wohl wichtigsten Politiker der Welt. Bundeskanzler Friedrich Merz zu Besuch im Oval Office bei seinem Amtskollegen Donald Trump. Aus Washington, Kerstin Klein.
Als der Bundeskanzler am Weißen Haus vorfährt, dürfte auch er gebangt haben. Wie wird der US-Präsident ihm begegnen? Doch schon der Empfang durch Trump vor der Tür uneingeschränkt freundlich. Gefragt nach seinem Verhältnis zu den Deutschen, antwortet Trump: Wir lieben die Deutschen. Ähnlich freundlich geht es im Oval Office weiter. Merz überreicht Trump eine Kopie der Geburtsurkunde von dessen Großvater Friedrich. Geboren 1869 im pfälzischen Bad Dürkheim. Es wird einen Ehrenplatz bekommen. Sie lachen, Trump scherzt. Die Atmosphäre scheint zu stimmen. Ich hatte schon mit dem Kanzler zu tun. Man kann gut mit ihm. Er ist schwierig, das würde ich schon sagen. Kann ich das sagen? Du willst doch nicht, dass ich sage, du seist einfach. Zentrales Thema des anschließenden Gesprächs war wohl der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das Ziel des Bundeskanzlers, den US-Präsidenten auf der Seite des Westens zu halten. Morgen ist der Jahrestag des D-Day, als die Amerikaner einst den Krieg in Europa beendeten.
And I think this is in your hand in specific, in ours.
Das war kein angenehmer Tag für Sie.
No, that was not a pleasant well. In the long run, Mr. President, this was the liberation.
Nun, es war die Befreiung meines Landes von der Nazi-Diktatur. Wir wissen, was wir ihnen zu verdanken haben. Deshalb sage ich, Amerika ist nun erneut in einer sehr guten Position, auch diesen Krieg zu beenden.
Something on this war and ending this war.
Trump legt sich nicht auf Sanktionen gegen Russland fest, aber lobt Deutschland für die Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben. Nach 2,5 Stunden und einem gemeinsamen Mittagessen verlässt der Bundeskanzler das Weiße Haus wieder. Zeigt sich im Anschluss im ARD-Interview mit dem Verlauf zufrieden.
Ich fahre zurück mit dem Gefühl, dass ich mit dem amerikanischen Präsidenten jemanden gewonnen habe, mit dem ich auf einer sehr persönlichen Ebene gut sprechen kann. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, auch in der unterschiedlichen Karriere, die wir gemacht haben zwischen Politik und Wirtschaft. Das bringt ja auch ein bisschen zusammen und ich fahre mit dem Gefühl zurück, dass wir jederzeit telefonieren können.
Schon bald werden Merz und Trump erneut aufeinandertreffen. Mitte Juni beim G7-Gipfel in Kanada.
Ja, und über den Besuch hat in den ARD-Tagesthemen Helge Fuest mit unserem ARD-Korrespondenten Markus Preis gesprochen und er hat ihn gefragt, wie er das Treffen im Oval Office erlebt hat.
Ich glaube, das ist ein Moment, der gerade für Friedrich Merz, für den Bundeskanzler, mit großer Spannung begonnen hat. Man merkte das, als er das Begrüßungsgeschenk überreichte, eine Geburtsurkunde des Großvaters von Donald Trump, wo man richtig gemerkt hat, das Geschenk hat zwar einen goldenen Raben, aber kommt das jetzt wirklich so gut beim US-Präsidenten an? Es kam gut an und entsprechend war dann auch die Stimmung. Trump hat Friedrich Merz sehr, sehr freundlich begrüßt, hat ihm gratuliert zum Wahlsieg und das Gespräch hat dann eben eine sehr, ja, fast freundliche Atmosphäre genommen, Austausch, auch mal eine spitze Bemerkung, ohne dass es eben in irgendwas Aggressives gegangen wäre. Also eine Atmosphäre, die, glaube ich, Friedrich Merz sich in gewisser Weise nicht hätte besser vorstellen können.
Dieses Treffen mit dem US-Präsidenten, das war sicherlich der wichtigste Termin für Merz, aber für ihn stehen noch weitere Gespräche in Washington an.
Wird er sich noch am Kongress mit Senatoren treffen? Warum ist das wichtig? Im Senat werden Gesetze erarbeitet, um Russland nochmal mit weiteren Sanktionen womöglich unter Druck zu setzen. Das wurde heute auch im Oval Office angesprochen. Trump hat gesagt, er hält da am Ende die Fäden in der Hand. Er entscheidet, wann sozusagen die Deadline ist, nochmal härter vorzugehen, wenn man das denn macht. Aber für den Bundeskanzler ist natürlich wichtig, diesen Kontakt zu halten zu den Senatoren, weil die am Ende sozusagen die Gesetzgebungsarbeit dafür machen.
Treffen und dieser Tag mit Trump verlief also harmonisch. Reicht das aber schon für berechtigte Hoffnung, dass die USA künftig wieder eng an der Seite Europas und der Ukraine stehen?
Also ich glaube, weltweit ist bekannt, dass sich die Meinung von Donald Trump auch sehr, sehr schnell ändern kann. Für die Bundesregierung ist das heute sicher ein guter Start gewesen. Vor allen Dingen eben, dass dieser Termin nicht zu einem Eklat geworden ist. Also dass sich die Beziehungen nicht deutlich verschlechtert haben, sondern im Gegenteil sind eigentlich verbessert. Ist das jetzt für immer? Da ist man vorsichtig und weise genug zu wissen, dass sich das immer ändern kann. Und das gilt gerade für die Frage der Unterstützung der Ukraine durch die USA. Da höre ich auch aus der Delegation, dass man da den Eindruck hatte, da ist Trump an dem Punkt, wo er im Prinzip jetzt sozusagen sich entscheidet, wie er mit Putin umgehen will. Und da ist es wichtig, dass er heute zumindest auch die Interessen der Ukraine ernst genommen hat, auch darüber gesprochen hat, dass da sehr, sehr viele Menschen sterben. Und das hat man als positiv für den Moment gesehen.
Soweit also Einschätzungen von Markus Preis. Ja, wie entstehen Nachrichten eigentlich? Wie wird aus einem Thema ein Radio- oder Fernsehbeitrag? Und worauf achten Journalisten bei ihrer Arbeit? Dazu hat uns diese Frage einer Hörerin erreicht.
Der ARD-Nachrichtentag. Wir beantworten Ihre Fragen.
Ja, ich würde gerne wissen, ob die Redakteure oder die Korrespondenten sich untereinander auch austauschen oder gegenseitig informieren, was sie berichten möchten. Es können auch Streitgespräche sein, könnte ich mir vorstellen.
Hallo, hier ist Anna Engelke. Ich bin die stellvertretende Leiterin im ARD Hauptstadtstudio und ich kann Ihnen sagen, ja, wir sprechen miteinander. Wir sprechen miteinander morgens in der Frühkonferenz von 9 bis 10 und dann sprechen wir auch nochmal miteinander um 14.30 Uhr. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir uns durchaus streiten, weil wir unterschiedlich auf Themen gucken. Manchmal ist dann das Ergebnis, dass wir sagen, okay, wir machen einen Kommentar, ein Pro und ein Contra. Das kann dann ein Ergebnis sein. Oder wir kommen auf neue Ideen, worüber wir auch berichten können oder wen wir zum Interview anfragen können. Und das eine ist, dass wir miteinander sprechen und das andere ist aber auch, dass wir über Teams, also über Kanäle hier im Haus miteinander verbunden sind, wo wir auch Informationen teilen. Also das heißt, eigentlich sind wir die ganze Zeit miteinander in Kontakt.
Anna Engelke war das zur Arbeit von Korrespondentinnen und Korrespondenten heute am ARD-Nachrichtentag. Die Chemikaliengruppe PFAS, die steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Wegen ihrer schädlichen Wirkung für Mensch und Umwelt denkt die EU sogar über ein Verbot nach. Auf ihrer Konferenz in Stuttgart haben sich die Wirtschaftsminister der 16 Bundesländer jetzt gegen ein generelles PFAS-Verbot ausgesprochen. Mehr dazu von Knut Bauer.
Jede pauschale Betrachtung des komplizierten Sachverhalts geht für Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Klaus Ruhe-Matzen am Thema vorbei.
Es gibt PFAS, die sogenannten Ewigkeitschemikalien, mehr als 10.000 unterschiedliche, wovon mindestens 2.000 eher als unschädlich eingestuft werden, sodass es hier eine sehr differenzierte Diskussion geben muss.
Der CDU-Politiker fasst damit die einhellige Position aller 16 Wirtschaftsminister zusammen, quer durch alle politischen Lager. Sie eint die Sorge vor ernsthaften Problemen, die einige Industriebereiche bei einem generellen PFAS-Verbot in der EU bekommen könnten. Matzen nennt das Beispiel eines Medizintechnikproduzenten aus seinem Bundesland.
Die Firma Dräger aus Lübeck, 80% deren Produkte haben PFAS beinhaltet. Das heißt Atmungsgeräte und ähnliches. Ich glaube, wir haben kein Interesse daran, dass sie das dann außerhalb von Europa produzieren würden, nur um die Standards in Europa zu halten.
Atemmasken oder Inkubatoren kämen dann aus China, befürchtet Nicole Hofmeister-Kraut. Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin ist aktuell Vorsitzende der Konferenz. Ein pauschales Verbot von PFAS in der Europäischen Union wäre aus ihrer Sicht eine Art Deindustrialisierung.
Ja, da müssen wir uns leider überblenden. Achtung, Falschfahrer auf der A44 Aachen-Mönchengladbach zwischen Kreuz-Jackerath und Kreuz-Holz kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A44 Aachen-Mönchengladbach ist zwischen Kreuz-Jackerath und Kreuz-Holz ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Und jetzt geht's zurück zu dem Beitrag über die Ewigkeitschemikalien PFAS.
Da wehren sich die Länderwirtschaftsminister mit ihrem einstimmigen Beschluss und fordern gleichzeitig, wie Klaus Ruhe-Matzen aus Schleswig-Holstein, längere Übergangsfristen, um Ersatzstoffe zu finden.
Es muss vielleicht nicht unbedingt in einen Gummistiefel PFAS beinhaltet sein, vielleicht auch nicht in der Bratpfanne, aber da, wo es nicht anders geht, brauchen wir Übergangszeiten. Letztendlich dürfen wir nicht nicht mit erhobenen Finger alles verbieten, um dann im Nachgang festzustellen, welche Konsequenzen das dann für die europäische Industrie hätte.
Noch wird in der Europäischen Union über ein Verbot von PFAS mit wenigen Ausnahmen diskutiert. Die Wirtschaftsminister der 16 Bundesländer wollen weiter Druck machen und für die Interessen von Hochtechnologiebereichen kämpfen, wo man die Industriechemikalien noch benötigt.
Erstmal schauen, differenziert und zweitens vernünftige Übergangsfristen, damit auch europäische Produktion nach wie vor möglich ist.
Knut Bauer war das über die Ewigkeitschemikalie PFAS und die Zeit ist es jetzt 23.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Ausgerechnet bei den Schulen will die Brandenburger Landesregierung im Haushalt kürzen. Dabei hatte sie die doch zur Priorität erklärt. Besonders empören Eltern und Lehrkräfte die Pläne für den Förderunterricht. Noch ist der Landeshaushalt nicht beschlossen, deshalb sind die Pläne heute nochmal im Bildungsausschuss auf den Tisch gekommen. RBB-Landespolitikreporterin Amelie Ernst berichtet.
Die Stundentafel und der reguläre Unterricht hätten oberste Priorität. Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg versucht so der Kritik an den Kürzungsplänen entgegenzutreten. Denn damit dieser reguläre Unterricht gewährleistet werden könne, müssten Lehrkräfte eine Stunde pro Woche mehr vor der Klasse stehen. Und mit Blick auf den Unterrichtsausfall stehe Brandenburg immer noch vergleichsweise gut da.
Es werden ungefähr 13,5 Millionen Unterrichtsstunden in Brandenburg im Schuljahr erteilt. Davon sind ersatzlos ausgefallen 151.000. Das sind 2,23%.
Unterstützung bekommt der Minister von Katja Poschmann, ebenfalls SPD.
2,23%. Ich habe mir Sachsen angeguckt, da haben wir 5,2%. Oder NRW hatte 4,5%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also insofern finde ich, sollte man das schon auch mal sich ins Gewicht legen und überlegen, wie man das einordnen soll.
Doch auch wenn der Unterrichtsausfall in anderen Bundesländern drastischer sei, es könne nicht sein, dass die Landesregierung ernsthaft plane, 345 Stellen für Lehrkräfte zu streichen, sagt CDU-Bildungsexpertin Christi Augustin.
Ist das der richtige Weg, die Lehrerstellen zu kürzen, wenn wir sehen, dass der Unterricht ausfällt und zu sagen, es war schon immer so und wir haben aber dieses und jenes in anderen Bereichen gemacht? Und da sage ich nein. Und meine Sorge ist, wenn ich sehe, dass wir 345 Planstellen bei den Lehrkräften weniger haben, gemessen an den Schülerzahlen bräuchten wir aber eigentlich 800 Vollzeiteinheiten mindestens, dann schafft ja selbst die Lehrerwochenstunde mehr, das nicht auszugleichen.
Die zusätzliche Lehrerwochenstunde muss zurückgenommen werden, fordert auch AfD-Politiker Dennis Holoch. Außerdem liege der Unterrichtsausfall in bestimmten Brandenburger Regionen deutlich über 2%.
Ich würde wirklich auch nochmal an die Koalitionsfraktion appellieren. Sie sind ja Teil des Haushaltsgesetzgebers. Sie haben die Möglichkeit, diese Zusatzstunde noch einmal zu korrigieren. Und damit, glaube ich, auch den Protesten den Wind aus den Segeln zu nehmen, vor allem den berechtigten Protesten.
Bei möglichen Kürzungen für Unterstützungslehrkräfte gibt die Landesregierung zumindest teilweise Entwarnung. Dort seien wegen eines Eingabefehlers falsche Zahlen an die Schulen weitergegeben worden. Diese würden nun korrigiert. Schulen, die viele Kinder mit Förderbedarf betreuten, könnten auch weiterhin zusätzliche Lehrkräfte einstellen. Falk Peschel vom BSW wehrt sich gegen den Vorwurf, dass für die Koalition die Bildung keine Priorität habe.
Man muss ja fairerweise sagen, dass der Haushalt des MBJS um 12% wächst im Verhältnis zum Jahr 2024. Dass das nicht reicht, was die Lehrerstellen betrifft, natürlich kann man sich da mehr wünschen, um auch noch das zu kompensieren, was wir in Anbetracht der aktuellen Haushaltslage eben momentan nicht kompensieren können.
In 2 Wochen sollen die Haushaltsberatungen abgeschlossen sein. Bis dahin könnten Landesregierung und Landtag auch bei der Finanzierung der Schulen noch nachsteuern.
Aus dem Bildungsausschuss des Brandenburger Landtags informierte Amelie Ernst. Und wir bleiben noch bei Schulen, kommen zu einer Berliner Schule, an der ein homosexueller Lehrer Diskriminierung beklagt hatte. Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat einige der Mobbing-Vorwürfe des Lehrers gegen die Karl-Bolle-Grundschule zurückgewiesen. RBB24-Reporter Sebastian Schöbel berichtet, in dem Fall seien wohl deutliche Diskrepanzen aufgefallen.
Demnach seien die Vorwürfe, die der Lehrer in den Medien geäußert hat, andere als die, die er Schulleitung, Schulaufsicht und Bildungsverwaltung gegenüber gemeldet habe. Günther Wünsch rief die Abgeordneten auf, Akteneinsicht zu nehmen, um sich selbst ein Bild zu machen. Die öffentliche Debatte habe die Bolle-Grundschule nämlich zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt.
Wozu Kenntnis des gesamten Sachverhaltes meines Erachtens jedenfalls keinen Anlass bietet, sind Verallgemeinerungen und Diffamierungen der Schulgemeinschaft, die im Ergebnis zu einer öffentlichen Stigmatisierung der gesamten Karl-Bolle-Grundschule geführt haben.
Der Lehrer hatte gegenüber der Süddeutschen Zeitung erzählt, er sei von Schülern aus muslimischen Familien monatelang homophob beschimpft, beleidigt und gemobbt worden, ohne dass ihm geholfen worden sei. Günter Wünsch wiederum erklärte nun, die Beschwerden des Mannes seien von den entsprechenden Stellen stets geprüft und auch beantwortet worden. Man könne darüber sprechen, so die Senatoren, ob die verschiedenen Anlaufstellen für solche Fälle besser aufeinander abgestimmt werden müssen. Die Schulleitung nahm Günter Wünsch explizit in Schutz. Die öffentlich scharf kritisierte Direktorin habe seit 2021 die Bolle-Grundschule stabilisiert und zahlreiche Verbesserungen eingeführt. Unter anderem gäbe es einen Beauftragten für spezifische Konflikte mit muslimischem Religionshintergrund.
RBB-Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel. Bahnfahrgäste in Berlin und Brandenburg brauchen in den kommenden Wochen starke Nerven. Besonders wenn das Stichwort fällt, das viele Pendler am meisten fürchten, Schienenersatzverkehr mit Bussen. Über diverse Streckensperrungen hat RBB24-Reporter Felix Leitmeier informiert. Welche Sperrungen sind denn am gravierendsten?
Unter anderem fällt die RE1 aus. Das wird täglich Zehntausende Pendler betreffen. Sie ist nämlich eine der wichtigsten Regionalstrecken überhaupt, verbindet Magdeburg, Brandenburg, Potsdam, Berlin, Frankfurt-Oder und Cottbus.
Wann geht das los?
Ja, die RE1-Strecke ist in Etappen betroffen. Ab diesem Freitagabend um 7:45 ist der Abschnitt zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam dicht. Nachts fällt der Zug dann sogar bis zur Berliner Friedrichstraße aus und das bleibt so bis zum 23. Juni. Dann geht's direkt weiter. Am gleichen Tag ist dann der Abschnitt Großkreuz bis Brandenburg Hauptbahnhof betroffen. Zwischen Potsdam und Großkreuz fährt dann nur noch stündlich ein Zug pro Richtung.
Müssen Pendler da zu Fuß gehen oder was können sie tun?
Erstmal sagt die Ostdeutsche Eisenbahn ODEC, mehr Zeit einplanen und vor der Fahrt über Fahrplanänderungen oder Alternativrouten schlau machen. Immer wieder klappt es auch, sich über private Mitfahrdienste im Netz zu vernetzen. Und vor allem fahren Ersatzbusse. Die brauchen nur bekanntlich länger und sind dann ziemlich schnell voll.
Und diese Busse, sind die für alle geeignet?
Ja, nein, leider könnten sie für viele zum Problem werden, denn Fahrräder, Kinderwägen, Rollstühle und so weiter mitnehmen, das geht dann nur sehr eingeschränkt. Und das betrifft alle, die täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren oder auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und gerade jetzt zu Pfingsten könnte das auch für viele Ausflügler ein Thema werden. Da wollen ja viele mit dem Rad aus Berlin ins Umland und sie alle müssen also genau schauen, auf welche Verkehrsmittel sie ausweichen können und mehr Zeit mitbringen.
So viel also zu den Lösungen für die Sperrung der RE1. Aber warum ist die überhaupt gesperrt?
Ein Tochterunternehmen der Bahn erneuert auf der Strecke Gleise und es gibt Arbeiten an der Leit- und Sicherheitstechnik.
Neben dieser RE1 gibt es noch eine Menge anderer, kleinerer und größere Bahnbaustellen in Brandenburg. Welche davon sind besonders wichtig?
Also eine Baustelle könnte viele betreffen, die in den Urlaub fliegen wollen. Denn ab Freitagabend soll es fast 3 Wochen lang Einschränkungen auf der RE8 geben. Der Strecke, die vom Berlin Hauptbahnhof Zoo in Richtung Flughafen BER fährt. Und auch der Flughafenexpress FEX fährt in den nächsten Tagen abends und nachts unregelmäßig. Und dann gibt's zu allem Übel auch noch Arbeiten an den Hochleitungen. Das könnte in den kommenden 4 Wochen immer wieder Probleme auf verschiedenen Linien bringen. Darunter ist dann die RE2 von Nauen bis Cottbus, RE7 zwischen Berlin und Dessau, Rossler und Co. Also viele Linien sind da betroffen.
Jede Menge Probleme also im Regionalverkehr. Wie sieht's mit dem Fernverkehr aus?
Ja, auch der ist von den Oberleitungsarbeiten und anderen Sanierungen betroffen. Von morgen an halten keine Fernzüge am Berliner Bahnhof Zoo und dem Ostbahnhof.
RBB24-Reporter Felix Leitmeier. Ausführliche Informationen zu all diesen Bahnbaustellen können Sie nachlesen online auf rbb24.de. Während der Corona-Pandemie 2020 errichtete Berlin an mehreren Stellen provisorische Radwege. Einen solchen Pop-up-Radweg gab es etwa an der Kantstraße in Charlottenburg. Doch über den wird seitdem gestritten. Jetzt hat die Verkehrsverwaltung angeordnet, dass die Fahrspuren dort neu aufgeteilt werden. RBB24-Reporterin Annette Mirsch hat das Problem erkundet.
Kantstraße, Nähe Kreuzung Wilmersdorfer. 3 Spuren in beide Richtungen gibt es hier. Am Bürgersteig der breite Radweg. Dann kommt die Parkspur und außen eine Fahrspur für alle Autos, Lkw und Busse. Das behindert Rettungskräfte massiv, bestätigt Peter Bauer, der an der Kantstraße ein Bilder- und Rahmengeschäft betreibt.
Wir haben es gegenüber gehabt, da kam ein Löschfahrzeug, blieb stehen. Danach standen dann 7, 8 PKWs und die weiteren Rettungsfahrzeuge und Löschfahrzeuge sind nicht mehr an die Einsatzstelle rangekommen, weil sie ja zugestellt waren mit dem plötzlich haltenden Löschfahrzeug. Und sobald hier ein Fahrzeug quer steht, sei es die BSR oder Berlin Recycling oder Alba, ist hier dicker Stau angesagt und auch da kommen keine Rettungskräfte mehr durch.
Nun sollen die Spuren neu geordnet werden. Am Bürgersteig wird geparkt, dann kommt eine gemeinsame Spur für Busse und Radfahrer und außen dann die Autospur. Damit wären zwei Spuren nebeneinander befahrbar. So hat es die Senatsverkehrsverwaltung jetzt angeordnet. Ob das nun besser ist? Die Anlieger sind sich nicht einig, selbst Radfahrer wie diese beiden.
Also da ich ja selbst Anwohner bin und das seit Jahren benutze, mich sicher fühle, das ist das A und O, und auch irgendwie die Radspur breit genug ist, also ich würde es wirklich so lassen.
Das hätten die sich vorher überlegen sollen, bevor sie so viel Geld da reingebuttert haben. Ne? Also dass die irgendwie nur Scheiße bauen die ganze Zeit, die das planen. Ne? Und das dann irgendwie nicht im Griff haben, das ist eigentlich das Problem. Ne? Ich schaue ganz anderen Sachen besorgt entgegen in dieser Stadt. Radwege ist, glaube ich, das kleinste Problem.
Die Senatsverkehrsverwaltung gibt dem Bezirk nun 14 Tage, um sich zur Neuordnung der Spuren zu äußern. Der Vorschlag des Bezirksamtes, den begrünten Mittelstreifen der Kantstraße so umzubauen, dass Einsatzfahrzeuge dann dort stehen könnten, der sei zu teuer, sagt die Senatsverwaltung. Gleichzeitig sei entscheidend, dass durch den Abriss der A100 und der Westendbrücke durch die Kantstraße nun viel mehr motorisierter Verkehr durchfließen muss.
Also erst pop up und jetzt plop weg. Annette Miersch über die Radspur an der Berliner Kantstraße. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören wie immer in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Früher hieß die Branche Abfallwirtschaft. Heute steht nicht mehr nur die Entsorgung von Müll im Fokus, sondern ein Kreislauf. Produkte sollen von vornherein so designt werden, dass man sie gut recyceln kann. Rund 100 Milliarden Euro Wertschöpfung verbuchen die Firmen der Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft pro Jahr. 300.000 Menschen arbeiten für sie. Heute hat sich die Branche in Berlin getroffen, berichtet Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.
Recycling-Weltmeister ist überraschenderweise das kleine Land Österreich. Deutschland liegt dahinter auf Platz 2, erklärt Matthias Harms. Er führt die Geschäfte des Entsorgungsunternehmens Veolia Deutschland.
Papier, da haben wir Recyclingquoten von 90% ungefähr. Glas ist natürlich ein Klassiker. Auch die Verpackungen sind eine Erfolgsgeschichte. Da ist es so zwischen 63% und 90%. Aluminium gehört noch dazu.
Es gibt aber auch Bereiche, da läuft es nicht so rund in der Kreislaufwirtschaft. Zum Beispiel bei Getränkekartons, sagt Matthias Harms. Die sind außen aus Pappe, innen aus Aluminium und haben obendrauf einen Plastikdeckel. So gut wie gar nicht hierzulande recycelt werden seltene Erden, zum Beispiel aus Smartphones. Diese Rohstoffe müssen fast zu 100% importiert werden. Wie viel Glas, Metall oder Papier in einem Land recycelt wird, sei aber allein noch nicht aussagekräftig, sagt Martin Faulstich. Der Wissenschaftler ist Vorstand des Instituts für die Zukunft der Industriegesellschaft. Um zu messen, wie weit ein Land in Sachen Kreislaufwirtschaft ist, sollte man sich lieber die sogenannten Rezyklatquoten anschauen. Also wie viel recyceltes Material steckt eigentlich in neuen Produkten. Dabei schneidet Deutschland nur mittelmäßig ab.
Da können Sie in einen Baumarkt gehen oder sich ein Auto kaufen oder sich ein neues Smartphone kaufen oder sich einen neuen Laptop oder ein neues Haus bauen. Im Schnitt sind in allen neuen Produkten gerade mal 13% Rezyklate verbaut.
Die Kreislaufbranche fordert deshalb eine Rezyklatquote. Ganz aktuell schlägt der Branchenverband vor, die Auszahlung des 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens für den Bau von Straßen, Brücken und Schulen an eine Bedingung zu knüpfen. Geld solle nur bekommen, wer Baumaterialien verwendet, die ein Minimum an Rezyklaten enthalten. Das Problem dabei sind bisher die Preise. Wiederverwertete Kunststoffe zum Beispiel sind teurer als herkömmliche, für deren Produktion Erdöl verwendet wird. Was die Kreislaufbranche leisten kann, dürfe man allerdings auch nicht überschätzen, konstatiert Matthias Harms von Veolia mit Blick auf den Rohstoffbedarf pro Jahr in Deutschland.
1,5 Milliarden Tonnen. Das Abfallaufkommen in Deutschland ist so 380 Millionen Tonnen, 400 Millionen Tonnen. Davon sind die Hälfte Bau, Schutt und Abbruchabfälle. Wir dürfen auch nicht den Eindruck erwecken, als wenn wir den Rohstoffbedarf von Deutschland als Branche decken können.
Auf dem Tag der Kreislaufwirtschaft weist die Präsidentin des Branchenverbands BDE, Anja Siegesmund, noch auf ein anderes Problem hin.
Bundesweit kommt es derzeit zu 30 Bränden pro Tag in Müllfahrzeugen, auf Höfen, in Recycling- und Sortieranlagen. Falsch entsorgte Lithium-Ionen-Batterien sind für knapp 80% der Brände verantwortlich.
Kürzlich hat es zum Beispiel in einer Entsorgungsanlage in Werneuchen nordöstlich von Berlin gebrannt. Die Branche fordert deshalb ein Pfand für Batterien und ein Verbot von Einwegprodukten wie E-Vapes, deren Batterien sich häufig entzünden.
Anja Dobrodinsky über die Branche Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft.
Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Ronald Lessig. Bundeskanzler Merz hat ein positives Fazit seines Antrittsbesuchs bei US-Präsident Trump gezogen. Merz nannte die Gesprächsatmosphäre im Weißen Haus außerordentlich gut. Aus der Nachrichtenredaktion Gisela Former.
In der ARD sagte der Kanzler, er habe mit Trump über sehr viele Themen gesprochen und der US-Präsident sei sehr interessiert an Deutschland gewesen. Trump habe auch seine Einladung angenommen, nach Deutschland zu kommen, wann sei noch unklar. Insgesamt, so Merz, gäbe es nun ein Fundament für sehr gute persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche, zum Beispiel in Handelsfragen. Trump sagte bei dem Treffen, er strebe eine großartige Beziehung zu Deutschland an und lobte unter anderem die geplante Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben.
Die NATO-Staaten haben das umfangreichste Aufrüstungsprogramm seit den Zeiten des Kalten Krieges beschlossen. NATO-Generalsekretär Rutte nannte den Beschluss historisch. Geplant ist unter anderem, dass die Personalstärke der einzelnen Armeen erhöht wird. Aus Brüssel Helga Schmidt.
Zum Aufstocken beim Personal kommt eine massive Aufrüstung bei den Waffensystemen auf die NATO-Länder zu. Das Wort Abschreckung steht wieder an erster Stelle, so wie in den Jahren des Kalten Kriegs. Für die Abschreckung gegen Putins Russland soll massiv in die Abwehr von Luftangriffen investiert werden, aber auch in weitreichende Angriffswaffen. Für die Europäer ist im Gespräch, dass sie selbst Transportflugzeuge anschaffen sollen, um Truppen und Panzer an Einsatzorte zu bringen. Das haben bisher die Amerikaner im Bündnis übernommen.
Die EU-Staaten wollen die Fluggastrechte nun doch einschränken. In Brüssel fassten die Verkehrsminister der Mitgliedstaaten den Beschluss, dass Passagieren erst bei einer Verspätung ab 4 Stunden eine Entschädigung zugestanden werden soll. Aktuell können Betroffene bereits ab 3 Stunden eine Erstattung geltend machen. Deutschland und Spanien hatten sich zuvor dafür eingesetzt, die derzeitige Regelung beizubehalten. Sie wurden aber überstimmt. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht wechselnd bewölkt und stellenweise Schauer, anfangs Gewitter möglich, bei minimal 16 bis 7 Grad. Morgen mehr Wolken als Sonne, im Verlauf Schauer. Im Südwesten bleibt es öfter trocken, bei Höchstwerten zwischen 15 und 24 Grad. Am Freitag und Sonnabend unbeständiges Schauerwetter. Am Sonnabend muss teils mit erheblichen Gewittern gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 16 und 26 Grad. Und das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und der startet nochmal mit der Falschfahrermeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A44 Aachen-Mönchengladbach. Zwischen Kreuz Jackerath und Kreuz Holz kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A44 Aachen-Mönchengladbach. Zwischen Kreuz Jackerath und Kreuz Holz in beiden Richtungen. Vorsicht, ein Falschfahrer. Fahren Sie bitte vorsichtig und überholen Sie nicht. Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist. Und es ist immer noch sehr voll auf den Autobahnen. 8 Meldungen haben wir für Sie. Die erste von der A1 Lübeck-Hamburg. Auf der Norderelbbrücke staut es sich aufgrund eines Schwertransportes. 2 Meldungen von der A2. Die A2 Oberhausen Richtung Dortmund ist zwischen Gelsenkirchen-Buhr und Herten nach einem Unfall bis 1 Uhr gesperrt, also noch 1,5 Stunden ungefähr. Die Umleitung führt über die U55. Und A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Garbsen und Hannover-Herrenhausen, 3 Kilometer Stau. Zwei Meldungen auch von der A3. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Ransbach-Baumbach und Montabaur 5 Kilometer Stau an einer Baustelle. Die A6 Mannheim Richtung Heilbronn ist zwischen Kreuzwalldorf und Wiesloch-Rauenberg wegen Bauarbeiten vorübergehend gesperrt. Die A8 München-Salzburg ist zwischen Rosenheim und Rohrdorf wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung Richtung Salzburg führt sie über die U73, hier bitte nicht dem Navi folgen, und Richtung München über die U24 und U22. Und die A113 Neukölln-Schönefeld ist in Höhe Schönefeld-Nord nach einem Unfall in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Fahren Sie vorsichtig.
Die ARD-Infonacht.
Moin und guten Abend, sagt Peter Jagler. Es gibt Gespräche und Treffen, die sind nicht einfach. Jetzt denken Sie sicherlich heute an das Treffen von Merz und Trump im Weißen Haus. Ja, das war sicherlich auch so ein Treffen, aber ein anderes, nicht leichtes Treffen, das fand heute in Berlin statt. Israels Außenminister Gideon Saar war zu Besuch in der deutschen Hauptstadt. Sein Gastgeber, der Bundesaußenminister Johann Wadephul. Und der setzte dabei seine neue Linie der öffentlichen Klarheit gegenüber dem Freund fort. Das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza und der israelischen Regierung im Westjordanland, das sei ein Verstoß gegen das Völkerrecht und das lehnen wir ab, sagte er. Schnörkellose Aussagen des CDU-Politikers waren das. Auch der Bundestag befasste sich mit der humanitären Lage im umkämpften Gazastreifen. Markus Sambale fasst zusammen.
Warum das Verhältnis zu Israel so sensibel ist, das wird bei der Zeremonie am Berliner Holocaust-Mahnmal deutlich, an dem riesigen Feld aus grauen Betonstelen, nicht weit entfernt vom Brandenburger Tor. Johann Wadephul, der deutsche Außenminister, und sein israelischer Kollege Gideon Saar legen dort gemeinsam Blumenkränze nieder, 80 Jahre nach dem Holocaust.
I stand here 80 years after the end of the Holocaust.
An diesem Ort in der Mitte Berlins gedenken wir heute gemeinsam der 6 Millionen Opfer der Shoah.
Dass sich deshalb Deutschland verpflichtet fühlt für Israels Sicherheit, das ist die deutsche Staatsraison. Sie ist zum Dilemma geworden für die Bundesregierung. Je härter Israel im Gazastreifen angreift, je mehr die 2 Millionen Menschen dort leiden. Selbst Kanzler Merz hat vor kurzem durchblicken lassen, dass er zunehmend die Geduld verliert und das Verständnis für Israels Regierung. Während sich die beiden Minister im Auswärtigen Amt hier in Berlin zum vertraulichen Gespräch treffen, draußen vorm Gebäude eine kleine Protestkundgebung. Mit dabei Julia Duchow von Amnesty International.
Ich fordere von Herrn Wadephul, dass er den Außenminister der israelischen Regierung darauf hinweist, dass die israelische Regierung Kriegsverbrechen begeht, dass es einen Waffenstillstand braucht, und zwar einen nachhaltigen, sofortigen, und dass Rüstungsexporte gestoppt werden nach Israel.
Auf der späteren Pressekonferenz der Minister wird aber deutlich, Außenminister Wadephul verpackt seine Kritik und Forderungen, wie so oft, vor allem in die Formulierung extreme Sorge.
Diese Bilder aus Gaza sind schockierend und sie zeigen, was im Moment nach humanitärer Hilfe nach Gaza gelangt, das ist zu wenig.
Drohungen mit Konsequenzen, wenn Israel nicht einlenkt, kommen aber nicht vom CDU-Außenminister. Der eigene Koalitionspartner geht da weiter. Im Bundestag fordert der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic, deutsche Waffenlieferungen an Israel an Bedingungen zu knüpfen.
Zu überprüfen, ob deutsche Waffen verwendet werden, um einen Staat zu schützen vor Terrorismus und Krieg, oder ob deutsche Waffen verwendet werden zum Bruch von Völkerrecht und zur Intensivierung und zur Verschlechterung der humanitären Lage.
Auch Wadephul hatte kürzlich noch in einem Interview angekündigt, bei Waffenexporten die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu prüfen. Diese Einschränkung lässt er nun weg. Er weist auf die Bedrohung Israels durch Terrorgruppen in der Region und den Iran hin.
Selbstverständlich wird Israel sich gegen diese Gewalt verteidigen können müssen. Und deswegen, natürlich, wird Deutschland Israel auch durch Waffenlieferungen weiter unterstützen. Das stand nie im Zweifel.
Der israelische Außenminister Saar lässt bei seinem Berlin-Besuch die meisten Vorwürfe gegen seine Regierung ohnehin abprallen und stellt fest,
die israelische Armee, die die moralischste Armee der Welt ist,
kämpft diesen Krieg entsprechend dem internationalen Recht.
Ein großer Teil der deutschen Gesellschaft sieht das anders, zeigt gerade erst der ARD-Deutschland-Trend. Der Unmut wächst. Doch die Bundesregierung verschärft den Druck auf die israelische Regierung derzeit nicht.
Israels Außenminister Saar in Berlin. Ein Bericht war das von Markus Sambale in der ARD-Infonacht.
Wirtschaft.
Er sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Der Leitzins. Die Inflation in der Eurozone ist ebenfalls gesunken, sogar ganz leicht unter den von der Europäischen Zentralbank angestrebten Wert von 2%. Das hat den Spielraum der EZB für Zinssenkungen erweitert. Die Notenbanker versuchen so vor allem durch billigeres Geld der Wirtschaft neuen Schub zu verschaffen.
Die Zinsen im Euroraum sinken erneut, zum 8. Mal seit Juni vergangenen Jahres. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde.
We cut interest rates by 25 basis points.
Wir haben beschlossen, die drei Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte zu senken. Im EZB-Rat waren fast alle dafür.
Der für die EZB richtungsweisende Einlagenzins sinkt dadurch von 2,25 auf 2%. Banken und Sparkassen orientieren sich an ihm und dürften auch ihren Kunden geringere Sparzinsen zahlen auf Tagesgeld- und Festgeldkonten. Als Grund für die Zinssenkung nannte die Zentralbank die nachlassende Inflation. Zuletzt waren die Verbraucherpreise in der Eurozone um 1,9% gestiegen. Damit hat die EZB nach eigenen Aussagen ihr Inflationsziel erreicht, stellt EZB-Chefin Lagarde klar.
Inflation is currently at around our 2%.
Die Inflation liegt zurzeit in der Nähe des mittelfristigen Ziels der EZB von 2%.
Allerdings seien die Zeiten außergewöhnlich unsicher. Der Handelskonflikt mit den USA könne die Inflation kurzfristig sogar weiter dämpfen und die ohnehin schwächelnde Wirtschaft in der Eurozone belasten. Für dieses Jahr erwartet die EZB ein Wachstum von 0,9%. Die Zentralbank hätte lieber die Füße stillhalten sollen, findet Volker Wieland, Professor für Geldpolitik an der Goethe-Universität Frankfurt.
Es ist immer einfacher, die Zinsen zu senken. Insbesondere auch der Staat freut sich darüber, weil das letztendlich auch zu günstigeren Finanzierungskonditionen führt. Dementsprechend ist es nicht so schwierig für die Notenbank, die Zinsen zu senken. Aber es ist gar nicht einfach, die Zinsen anzuheben. Da gibt es dann doch viele Schuldner, die das nicht gern sehen.
Weil das Schuldenmachen für sie dann wieder teurer wird. Nach dieser Zinssenkung will Lagarde auch erst einmal eine Pause einlegen. Man sei damit trotz aller Unsicherheiten gut aufgestellt. Spekulationen, sie könne vorzeitig ihr Amt aufgeben und zum Weltwirtschaftsforum in Davos wechseln, widersprach die EZB-Chefin.
Ich bin immer fest überzeugt gewesen, meine Mission zu Ende zu führen und meine Amtszeit regulär zu beenden. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie mich nicht so schnell loswerden.
Damit steht Lagarde die nächsten 2 Jahre an der Spitze der EZB, bis ihr Vertrag Ende Oktober 2027 ausläuft.
Aus Frankfurt berichtete Ursula Mayer.
Der ARD-Nachrichtentag. Wir beantworten Ihre Fragen.
Den ganzen Tag schon geben wir Ihnen heute einen Einblick hinter unsere Kulissen. Wir wollen zeigen, wie wir arbeiten, wie Journalismus funktioniert und auch erklären, wie der Weg bis zur Berichterstattung aussieht. Und zum Thema Faktencheck hat uns diese Frage erreicht.
Mich interessiert schon sehr die Glaubwürdigkeit. Das ist ein Thema, was im Zusammenhang mit KI jetzt natürlich auch immer eine größere Rolle spielt und auch im Zusammenhang mit Fake News. Wie kriegen Sie das hin, dass Sie erkennen, was ist?
Ich bin Sven Lohmann und beschäftige mich genau damit, mit Desinformation, mit manipulierten Bildern und dem Checken, was stimmt und was nicht. Denn gerade KI-erzeugte Tonaufnahmen, Fotos oder Videos begegnen uns mittlerweile ständig. Nehmen wir mal das Erdbeben in Myanmar. Da hat irgendwer ein Video von der Katastrophe hochgeladen. Das haben mehrere Millionen auf Social Media angesehen. Das war komplett KI-erzeugt. Wir prüfen solche Bilder deshalb immer sehr genau. Und oft sind es Kleinigkeiten, die diese Fälschungen entlarven. Nehmen wir das Beispiel nochmal von dem Erdbebengebiet. Das war eine Luftaufnahme und wir konnten an dem Laufstil der Menschen erkennen, die waren zwar klein wie Ameisen auf dem Video, aber sie bewegten sich völlig unnatürlich und auch ruckelhaft. Die Silhouette von dem zerstörten Gebiet, die gibt es in der Realität gar nicht. Also noch ist die KI nicht so perfekt, dass wir nicht irgendetwas finden, um sie zu entlarven. Wobei man sagen muss, sie wird natürlich immer besser. Und wir berichten deshalb jetzt auch immer mehr über Fakes und auch, wie wir sie prüfen. Einfach damit klar wird, wie ernst wir das Thema nehmen und auch transparent machen, wie wir zu einem Urteil gelangen.
Antworten auf Ihre Fragen waren das von Sven Lohmann bei uns beim ARD-Nachrichtentag in der ARD-Infonacht. Um jetzt 23.44 Uhr in 16 Minuten ist Mitternacht.
Die ARD-Infonacht.
Und dann ist auch schon Freitag und dann steht das Wochenende vor der Tür und es wird ein langes Wochenende, Pfingsten. Für viele bedeutet das Pfingstferien, vielleicht ein kurzer Trip über das lange Wochenende, zum Beispiel nach Italien über die Brenner-Autobahn. Tja, dann wird die Reise wahrscheinlich beschwerlich, denn dort droht eine massive Staufalle. Seit einigen Monaten wird in Österreich entlang der Strecke eine neue Brücke gebaut. Die alte Lueck-Brücke, die muss abgerissen werden, aber momentan läuft der Verkehr noch über das Bauwerk mit erheblichen Einschränkungen.
Pfingsten ist für uns natürlich eines der stärksten Reisewochenenden.
Mit Patrick Bickel unterwegs, ein bisschen wirkt er besorgt, der Verkehrsmanager der ASFINAG, der österreichischen Autobahngesellschaft. Bickel soll dafür sorgen, dass auf der Brenner-Autobahn der Verkehr fließt. Das große Problem liegt direkt unter uns, die Lueck-Brücke, über die etwa 15.000 Fahrzeuge pro Tag rollen. Sie ist baufällig und muss ersetzt werden bei laufendem Verkehr.
Natürlich ist es ein Projekt, was sich von uns niemand vorstellen hat können.
Aber es muss sein. Wie baufällig die Brücke nämlich ist, zeigt der Blick in die Brücke hinein. Thomas Gabel ist Bauingenieur und nimmt uns mit in das Innere der Lueck-Brücke. Hier bröckelt der Beton, der Stahl rostet. Das Urteil des Ingenieurs vernichtend.
Man sieht da Korrosion. Wo Korrosion, da Querschnittsschwächungen. Querschnittsschwächungen sind Tragfähigkeitsverluste. Wenn da irgendwer behauptet, wir haben nur die volle Tragfähigkeit, dann ist das eine mutige Aussage.
Damit trotz eingeschränkter Tragfähigkeit die Lueck-Brücke weiterhin befahren werden kann, wird sie von Stahlträgern provisorisch gestützt. Die Wirkung dieser Konstruktion wird zudem durch eingebaute Sensoren überwacht, die ihre Messdaten an das Handy von Thomas Gabel funken.
Das ist eine der Maßnahmen, ohne die hätten wir die Brücke schon längst sperren müssen.
Eine weitere Voraussetzung für die Nutzung der Brücke: das Gewicht des Brennerverkehrs muss reduziert werden. Nachts ist deswegen nur eine Spur pro Fahrtrichtung geöffnet. Tagsüber würde das aber den Verkehr am Brenner zusammenbrechen lassen. Deswegen ein Trick. LKWs und PKWs tauschen ihre Fahrspuren. Der Schwerverkehr wird von der rechten auf die linke innere Spur über die Brücke umgeleitet. Das Gewicht von LKWs und Bussen liegt damit mittig über den Brückenpfeilern, nicht mehr am Rand der Fahrbahn. Damit auch wirklich alle LKWs von der rechten auf die linke Spur wechseln, ist kurz vor der Brücke unter dem Asphalt der rechten Spur eine Alarmwaage installiert. Die Polizei zieht alle Falschfahrer raus. Strafe 90 Euro. Auf der Brücke selbst ein ungewohntes Bild. Die LKWs links, die PKWs rechts, aber alle immer in Bewegung, zumindest an diesem Tag.
Was wir fast täglich erleben ohne Stau, zum Glück. Wir haben momentan eine Frequenz von 1500 Fahrzeugen die Stunde. Also man spürt es nicht.
Ganz schön kompliziert, was da los ist. Ein Bericht war das von Rüdiger Kronthaler in der ARD-Infonacht. Südafrikanische Forscher haben anhand einer neuen Studie nachgewiesen, dass die Wilderei von Nashörnern durch das sogenannte Dehorning, also das vorsorgliche Enthornen der Tiere, massiv eingedämmt werden kann. Durch harte Strafen und mehr Polizei lassen sich Wilderer dagegen kaum abschrecken. Stefan Überbach berichtet.
Zuerst wird das gewaltige Tier betäubt, dann sein Horn mit einer Säge entfernt. Die Prozedur geht vergleichsweise schnell, ist für die Rhinozerosse weitgehend schmerzfrei und kann das Risiko der Wilderei ganz offensichtlich spürbar reduzieren. In ihrer Studie weisen die Wissenschaftler der Nelson Mandela Universität nach, dass in 11 Reservaten rund um den weltberühmten Krüger Nationalpark zwischen 2017 und 2023 die Zahl der Fälle um 3/4 zurückgegangen ist, nachdem den vom Aussterben bedrohten Tieren die Hörner gestutzt wurden.
Wenn man dann den Horn wegnimmt,
dann ist es nicht mehr so viel wert, das zu machen,
sagt der Südafrikaner Markus Hofmeier. Er ist Direktor des Rhino Recovery Fund, einer Initiative zum Schutz der Nashörner weltweit, und hat an der Studie mitgearbeitet. Die Enthornung macht die Tiere also für Wilderer uninteressant, denn denen geht es nur ums Geld und das Geschäft ist lukrativ. Auf den internationalen Schwarzmärkten werden für Hörner und Hornprodukte Höchstpreise gezahlt. In der traditionellen asiatischen Medizin gelten sie als Wundermittel. Dabei bestehen sie wie menschliche Fingernägel und Haare nur aus Keratin. Trotzdem bringt ein Kilo rund 20.000 Euro. Damit ist das Horn im illegalen Handel der teuerste falsche Rohstoff, sagt die südafrikanische Naturschützerin Jessica Babic.
Their horn is the most valuable false commodity on the black market trade.
Nach wie vor werden in Südafrika viele Nashörner von Wilderern getötet. Allein im vergangenen Jahr waren es 420. Dabei geben Parkbetreiber und private Züchter viel Geld aus, um ihre Tiere zu schützen. Für Wildhüter, Spürhunde, Luftüberwachung oder Lügendetektoren, mit deren Hilfe verhindert werden soll, dass sich Mitarbeiter von kriminellen Syndikaten kaufen lassen. Das Enthornen hat sich da als deutlich effektiver und sehr viel billiger herausgestellt, heißt es in der Studie. Ein Allheilmittel ist die Methode nach Einschätzung der Wissenschaftler allerdings nicht. Denn die Hörner wachsen schnell wieder nach und Wilderer können auch kurze Stümpfe noch zu Geld machen. Und noch ist nicht ausreichend wissenschaftlich erforscht, ob und wenn ja, wie die Entfernung der Hörner das Sozialverhalten der Tiere beeinflusst. Aber die Vorteile des Enthornens überwiegen, glaubt Markus Hofmeier vom Rhino Recovery Fund.
Das ist auf den Punkt gekommen, wo es besser ist, ein lebendes Nashorn zu haben mit einem Horn stumpf, als ein totes Nashorn mit keinem Horn.
Die Wissenschaftler der Nelson Mandela Universität sind davon überzeugt, dass sich einiges ändern muss, um den Schutz der Rhinos weiter zu verbessern. Regierung und Parkbetreiber sollten ihre Strategien im Kampf gegen die Wildtierkriminalität daher grundsätzlich überdenken.
Kultur. Und wir schauen ja heute den ganzen Tag drauf, wie wir arbeiten journalistisch. Heute ist der ARD-Nachrichtentag. Das haben Sie bestimmt schon im Programm gehört, an der einen oder anderen Stelle, vielleicht auch hier bei uns in der ARD-Infonacht. Sie wissen, auf uns, auf den Öffentlich-Rechtlichen, auf den können Sie sich verlassen. Unabhängig berichten wir, wahrheitsgetreu. Da passt die folgende Geschichte aus Österreich ganz gut, allerdings eher in der Rubrik Ups, was ist denn da passiert? Einer Reporterin der österreichischen Tageszeitung Kurier wird jetzt nämlich vorgeworfen, ein Interview mit Clint Eastwood anlässlich seines 95. Geburtstags gefälscht zu haben. Der Kurier hat sich daraufhin von der freien Mitarbeiterin getrennt, aber so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, ist es dann wohl doch nicht, berichtet Wolfgang Fichtel aus Wien.
Happy Birthday, Clint Eastwood. 95 ist er geworden, vor kurzem der alte Hollywood-Haudegen. Und immer noch fit, auch im Kopf, da legt er Wert drauf. Und wunderte sich deshalb sehr öffentlich, warum plötzlich ein Interview von ihm zum 95. gedruckt wurde. In einer vielleicht in Wien weltberühmten Tageszeitung namens Kurier, die aber in Hollywood keiner kennt und von der vor allem Clint Eastwood noch nie was gehört hat. Noch dazu, wo er doch in den letzten Wochen überhaupt niemandem ein Interview gegeben hat. Große Aufregung also. Wer war das? Da zeigten alle mit dem Finger auf Elisabeth Zereda, altgediente Hollywood-Reporterin mit Bauchladen. So heißt das, wenn freie Journalistinnen für mehrere Medien arbeiten. Zereda zum Beispiel auch für den öffentlich-rechtlichen ORF und eben seit Jahren für den Kurier, ein sehr seriöses Blatt. Dass die Zusammenarbeit mit Zereda erstmal aufgeschreckt beendet hat. Wie gut, dass der seriöse ORF Zereda endlich aufgetrieben hat fürs Frühstücksfernsehen. Da war's bei Frau Zereda gerade Mitternacht, die Befragte hellwach und geständig, aber anders als gemutmaßt.
Clint Eastwood hat bestritten, dem Kurier ein Interview gegeben zu haben und gesagt, dass er dieses Medium gar nicht kennt. Das stimmt.
Auch Frau Zereda legt Wert darauf, seriös zu arbeiten. Sie ist Mitglied der ehrwürdigen Hollywood Foreign Press. Das ist der Verein der Auslandspresse dort. Und natürlich schicken die Produzenten ihre Stars dahin, wenn ihre Filme vor dem Kinostart in Europa stehen. So ist das, sagt Zereda, völlig egal dabei, ob Eastwood den Kurier kennt oder nicht.
Er kennt den Kurier nicht. Er hat nicht dem Kurier, sondern der Hollywood Foreign Press über die Jahre sehr, sehr viele Interviews gegeben.
14 Mal schon habe sie Clint Eastwood getroffen und gesprochen, sagt Elisabeth Zerida in der Runde der Hollywood-Auslandspresse.
Tatsache ist, all diese Interviews habe ich gemacht, war dabei.
Diese Interviews sind vielleicht auch erklärungsbedürftig. Hollywood-Stars sind keine österreichischen Politiker. Extra Zeit für ein intensives und dann auch exklusives Frage-Antwort-Spiel, das gibt's in Hollywood so gut wie nicht. Round Table heißt das stattdessen. Rudelgespräche, die alle, die auserwählt sind, dabei sein zu dürfen, dann beliebig verwerten dürfen. Wortspenden der Stars also, so sagen sie in Österreich. Schöne Sätze, die sich über die Jahre ansammeln.
Zu Anlässen wie große Geburtstage, Jubiläen und ähnliche Tribute schreibt man meistens ein Best-of. Ich habe die Zitate aus mehreren meiner Interviews genommen, um Eastwood und sein Leben zum Anlass seines 95. Geburtstags zu feiern.
Happy Birthday, Clint. Nur blöd, dass das daherkam, als wäre sein Interview aus einem Guss und nicht nur eine Originaltoncollage. Best of ist schon okay, erkennbar muss es halt sein. Ja genau, das stimmt, sagt auch Elisabeth Zerida.
Ich möchte dazu aber sagen, dass weder ich noch der Kurier jemals dieses Interview als exklusiv oder als neues Interview verkauft haben.
Da gehen die Meinungen noch etwas auseinander. Der Kurier, der auch um seinen guten Ruf fürchtet, lässt inzwischen kryptisch wissen, Zitat, das Interview war offensichtlich weder frei erfunden noch gefälscht. Ob das in den Ethikkodex des österreichischen Presserats passt, wird noch untersucht. Ergebnis frühestens nach der Sommerpause. Dann wissen wir vielleicht, was gelten soll. US-Hollywood-Standards oder doch das, was wir aus dem alten Europa als Interview kennen.
Übrigens, am 31. Mai ist Clint Eastwood geboren worden, also Happy Belated Birthday von uns an den vierfachen Oscar-Preisträger.
Standpunkte.
Nach dem Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump gibt es erste Reaktionen auf die Zusammenkunft im Weißen Haus. Die Kölnische Rundschau schreibt, Test bestanden.
Unter Donald Trump ist das Oval Office zum gefürchteten Ort für ausländische Staatsleute geworden. Friedrich Merz hat die Bühne des Trumpschen Stegreiftheaters unbeschadet verlassen. Dabei hat der Bundeskanzler drei Dinge richtig gemacht. Er hat im Vorfeld signalisiert, dass er nicht als Bittsteller nach Washington kommt, sondern deutsche und europäische Interessen fest vertreten wird. Er hat den richtigen, wenn angemessen auch lockeren Ton gefunden, um das von Trump empfundene Gefühl unausgesetzter Großartigkeit zu pflegen, ohne unterwürfig zu erscheinen. Und er hat sich nicht provozieren lassen.
Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg beschäftigt sich damit, dass Trump den blutigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine als einen Wettkampf bezeichnete, bei dem sich zwei Jungs raufen.
Dass dieses Raufen Woche für Woche über 5000 Menschenleben kostet, sagte Trump auch. Und dabei hätte es Merz belassen sollen bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Denn die Belehrungen des Kanzlers, dass ausschließlich Russland Zivilisten morde, während die Ukraine auf militärische Ziele schieße, diese Bemerkung war nicht nur inhaltlich wackelig, sie brachte Trump in Aufbietung der für ihn höchsten Form an Höflichkeit dazu, sofort vom Thema abzulenken.
Themenwechsel. Die NATO hat angesichts der Drohgebärden aus Russland das größte Aufrüstungsprogramm seit den Zeiten des Kalten Krieges beschlossen. Für Deutschland bedeutet es nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius, dass die Bundeswehr bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten brauchen wird. Möglicherweise gehe das nur, indem die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Unsere Gastautorin ist heute Ronja Brier, stellvertretende Chefredakteurin des Portals Watson. Sie betont, es gehe um Abschreckung und Verteidigung.
Vielleicht stimmt es, dass wir als Europa jetzt unsere Hausaufgaben machen müssen. Dass wir dafür sorgen müssen, dass wir als NATO von Russland weiterhin ernst genommen werden. Aber ich finde auch, die Frage darf nicht nur lauten, wie verteidigen wir uns? Gleichzeitig müssen wir uns fragen, was bleibt uns noch von der Zukunft, die wir verteidigen wollen? Es sollen jetzt Milliarden in Aufrüstung fließen, während viele, vor allem junge Menschen, unter Inflation, hohen Mieten und Klimakrise leiden. Wir dürfen nicht vergessen, auch in Bildung, nachhaltige Zukunftskonzepte und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu investieren. Oder, um es auf den Punkt zu bringen, wir dürfen nicht nur von Panzern reden, sondern müssen die Diskussion dann auch wieder auf die Perspektiven lenken.
Meint Ronja Brier vom Portal Watson. Aus Sicht der Frankfurter Rundschau will der Nordatlantikpakt mit seinem Programm nicht nur Putin abschrecken, sondern auch die USA im Bündnis halten und die Souveränität Europas vergrößern.
Doch ob das Bündnis dieses ehrgeizige Ziel auch erreicht, hängt davon ab, ob die Mitglieder den nötigen politischen Willen entwickeln, ihre Gesellschaften wehrwillig sind und die Industrie leistungsfähig ist. Sonst bleibt das 5%-Ziel des Bündnisses von 2025 genauso unerreicht wie das 2%-Ziel aus dem Jahr 2014. Dann dürfte Putin nicht beeindruckt sein und Trump sich von NATO und europäischen Partnern wohl abwenden.
Und das waren unsere Standpunkte heute, zusammengestellt von Ulrike Ufer. Ja, und morgen geht's hier dann weiter, also gleich kurz nach Mitternacht und nach den Nachrichten. Und dann schauen wir wieder auf das Top-Thema von heute, das, was eben am Anfang der Kommentare auch Thema war. Bundeskanzler Merz trifft auf Trump, gleich in der ARD-Infonacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Ronald Lessig. Bundeskanzler Merz hat nach seinem Besuch bei US-Präsident Trump in Washington ein positives Fazit gezogen. Es sei ein ausgesprochen gutes Gespräch gewesen, sagte Merz im ARD-Brennpunkt. Aus Washington Nina Barth.
Das Treffen im Weißen Haus verlief in freundlicher Atmosphäre. Eine befürchtete Konfrontation gab es nicht. Merz kam deutlich seltener zu Wort als Trump, was aber auch daran lag, dass der von US-Journalisten viel zur amerikanischen Innenpolitik gefragt wurde. Merz appellierte an Trump, gemeinsam mit Deutschland und Europa Wege zu suchen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Merz nannte Trump in dem Zusammenhang die Schlüsselfigur. Trump machte keine Zusagen, schloss aber weitere US-Sanktionen gegen Russland nicht aus.
Die NATO baut ihre Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigung massiv aus. Die Verteidigungsminister des Bündnisses haben in Brüssel ein groß angelegtes Aufrüstungsprogramm beschlossen. Die genauen Vorgaben sind geheim. Im Kern geht es aber darum, dass die einzelnen Armeen ihre Personalstärke erhöhen. Außerdem sind milliardenschwere Investitionen in militärische Ausrüstungen zu erwarten, insbesondere im Bereich der Luftverteidigung. Die EU-Staaten wollen nun doch die Fluggastrechte einschränken. In Brüssel fassten die Verkehrsminister der Mitgliedstaaten den Beschluss, dass Passagieren erst bei einer Wartezeit ab 4 Stunden eine Entschädigung zugestanden werden soll. Zunächst müssen die Minister aber noch mit dem EU-Parlament über die Neuregelung verhandeln. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Aktuell wird ab einer Wartezeit von 3 Stunden Entschädigung fällig. Deutschland wollte zusammen mit Spanien und einigen anderen Mitgliedstaaten an der geltenden Regelung festhalten, wurde aber schließlich überstimmt. Bis die Mitgliedstaaten die Verhandlungen mit dem EU-Parlament aufnehmen, wird es noch Monate dauern. Noch haben Passagiere bei Verspätungen also ab 3 Stunden Wartezeit je nach Flugstrecke Anspruch auf eine Entschädigung zwischen 250 und 600 Euro.
Die Diäten der Bundestagsabgeordneten werden weiterhin einmal pro Jahr automatisch angepasst. Das hat der Bundestag am Abend gegen die Stimmen der AfD und der Linken beschlossen. Ähnlich wie bei der Rente orientiert sich die Vergütung der Abgeordneten für jedes Jahr zum 1. Juli an der Lohnentwicklung. Das gilt auch, wenn diese gesunken sein sollten.